Ein solch großartiges Leben, Berufsabenteurer, was Besseres gibt's überhaupt nicht. Eine solche farbige Lebenspalette, wie mir da präsentiert wurde. Aber eben nicht umsonst. Man kriegt da nichts geschenkt, sondern muss sich das alles erarbeiten. Ich bin ja losgesegelt, hatte ja keine Krankenversicherung, ich hatte gar nichts. Ich habe alle Sicherheit aufgegeben. Und genau das wusste ich, dass es ist. Sicherheit oder Freiheit. Ich habe mich für die Freiheit entschieden und die Sicherheit aufgegeben. Die Sicherheit dieses Landes, der Sozialstrukturen. Ich habe alles hier hingeschmissen, bin als junger Mensch selbstbestimmt. Ich segle um die Welt, koste es, was es wolle. Geld habe ich nicht, aber ich werde irgendwo arbeiten und Geld verdienen, um weiter zu segeln. Und deshalb sind aus 3 Jahren 10 Jahre geworden.
Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, du sitzt in einem kleinen Rettungsboot. Du warst so auf einem großen Boot unterwegs, doch es kam zur Meuterei. Jetzt wurdest du ausgesetzt und sitzt in einem gerade mal 7 Meter großen Boot, einer Schaluppe, und musst mit dieser über tausende Seemeilen zum rettenden Hafen gelangen. Eigentlich ein unmögliches Unterfangen und die Gefahr ist groß, dass sich Trostlosigkeit breit macht. Diese Situation klingt für einige vielleicht irgendwie bekannt. Und tatsächlich, es ist die Geschichte von der Meuterei auf der Bounty. Ende des 18. Jahrhunderts hat sich das tatsächlich so ereignet und Ende des 20. Jahrhunderts kam dann Burkhard Piesecke auf die Idee, Mensch, das möchte ich nachempfinden. Er hat sich dieses 7 Meter Rettungsboot originalgetreu nachbauen lassen und hat sich dann an genau demselben Tag, an genau demselben Ort aussetzen lassen. Und diese Reise nachempfunden. Anders als Captain Bligh hatte er keine große Besatzung um sich rum, denn er sagt, dieses Abenteuer mit so vielen Menschen auf diesem kleinen Boot, das übersteht man nur, wenn man dem Tode geweiht ist. Er hat das Ganze alleine gemacht und das hatte wiederum ganz andere Herausforderungen. Am Ende sagt er, das war das größte Seestück seines Lebens. Wir sprechen aber nicht nur über diese Tour, sondern auch über seine 10-jährige Weltumsegelung auf dem selbstgebauten Schiff Shangri-La. Burkhard Piesecke ist mit diesem Gespräch zum 3. Mal zu Gast. Es gab vor kurzem schon 2 weitere Episoden. Vielleicht mögt ihr euch die einmal anhören, denn was Burkhard in seinem Abenteurerleben alles geschafft hat, das passt unmöglich in eine und es passt auch nicht in 3 Folgen. Aber wir haben diese Folge jetzt genutzt, um ein bisschen aufzuholen. Dementsprechend will ich jetzt gar nicht viele Worte verlieren, sondern euch ganz viel Spaß wünschen mit Burkhard Piesecke, dem Weltumsegler und Berufsabenteurer. Moin Burkhard.
Moin.
Ein 3. Mal gehen wir hier zusammen in unser Gespräch und dieses Mal wollen wir versuchen, so ein bisschen die Lücken zu schließen, die sich in den letzten Gesprächen aufgetan haben. Da ist schon deutlich geworden, es gibt ganz schön viele Abenteuer, die du in deinem Leben erlebt hast. Die haben in die letzten beiden Folgen noch nicht so mit reingepasst und in dieser Folge wollen wir uns nochmal 2 Abenteuer raussuchen, die dich, glaube ich, sehr geprägt haben. Und wie immer beginnen wir mit dem Meeresrauschen.
Meeresrauschen.
Was ist für dich eigentlich insgesamt der schönste Moment, den du dir auf dem Meer vorstellen kannst?
Es ist die Situation des Ankommens. Noch nicht im Hafen, sondern eine Insel liegt vor einem. Das Wetter ist gut. Die Sonne steht in der richtigen Höhe. Es ist eine gewisse Spannung, dass man da noch reinkommt in die richtige Lücke eines Riffes. Aber auch große Entspannung. Man hat einen Ozean überquert. Es hat alles gestimmt. Die Stimmung an Bord ist gut. Alles vom Feinsten. Und dafür hat sich diese lange Seereise, die manchmal, wenn wir die Nordatlantikreisen so nehmen, mehr als gelohnt. Die Belohnung ist ein toller Landfall.
Okay. Wie sieht denn so eine Überquerung aus, damit sie auch zu so einem richtig guten Ende kommt? Hattest du auch mal welche, wo du am Ende gar nicht so glücklich warst, sondern einfach gedacht, ein Glück ist das einfach nur vorbei?
Eigentlich sind alle Ozeanpassagen, ich denke an den Nordatlantik, Südatlantik, dann den ganzen Pazifik, dann verschiedene oben Torrestraße mit Indischem Ozean und so weiter, reden alle von der Gefährlichkeit von den Stürmen. Die sind relativ selten. Was sehr, sehr schlimm ist, sind Riesenflauten. Ich habe einmal 4 Tage lang in einer Flaute, wo sich nichts bewegte, wo ich am frühen Morgen ein kleines Stückchen Papier über die Kante geworfen habe und das lag am Abend immer noch neben dem Schiff. Das ist schon tötend. Da muss man sehr viel Geduld aufbringen, aber es bleibt ja nicht ewig. Also dieser Facettenreichtum einer Ozeanüberquerung hat was Reizvolles, aber manchmal auch was unheimlich Nervendes.
Und was macht so eine Flaute so schlimm? Also ich denke mir so, naja gut, man ist doch eh jetzt 20 Tage unterwegs, dann sind es halt 24 Tage und eine Zeit lang. Ich stelle mir das eigentlich sogar ganz magisch vor, wenn dann das...
Naja, der Ozean steckt einen ins Gefängnis. Man kann sich nicht bewegen, man ist völlig lethargisch. Die Segel, die am Mast hängen, flappen so ein bisschen, weil auf der Ozean ist ja immer Bewegung. Es nervt dieses ewige Geräusch des flappenden Segels. Ein Segel soll Wind ableiten und soll letzten Endes stramm am Mast stehen und nicht darum schleudern. Überall klötert irgendetwas, es ist einfach nervig. Und vor allen Dingen, diese Flauten, die in den Tropen dann sind natürlich mit einer brütenden Hitze verbunden. Kein Lufthauch, einem läuft, rennt der Schweiß runter. Und das sind auch Momente und Tage, wo man das Fluchen lernen kann.
Na, okay. Das Gegenteil wäre dann, also du hast konstant einen guten Wind von der Seite, vielleicht leicht von hinten, der pustet dich nur gerade so Richtung Ziel.
Richtig, Passatsegeln sind zum Jubeln, vom Feinsten. Wenn das Schiff so, man merkt, es stimmt alles, es ist so eingepresst in dieses Windsystem und es geht vorwärts und dieser Katamaran, mit dem ich ja angefangen habe zu segeln, zieht 2 weiße Schaumstreifen hinter sich. Delfine springen am Bug rum, Fregattvögel begleiten ein oder ein Tropikvogel, wie auch immer. Man hat Zeit, richtig Seele baumeln zu lassen und das Ganze in einer luxuriösen Umgebung, das kann man sich gar nicht vorstellen. Es passiert so viel. Ich habe ja auch meine Angeln. Es wird man dann wieder einen Tag unterbrochen, indem man einen Thunfisch an der Angel hat und dann Schlachtfest hat. Das sind dann schon Sensationen, die so eine Atlantiküberquerung unterbrechen. Es ist, um das zusammenzufassen, eine große Faszination. Die Aktivitäten, das bunt schillernde Leben an Land und dann die Ruhe, die Monotonie, die so ganz monoton ja nicht ist, auf See. Also diese Wellenbewegung, wie eine Sinuskurve. Action mit den Landgegen im Hafen, mit Menschen, mit bunten Bildern, farbigen Geschichten. Und dann plötzlich der Atem eines Ozeans. Und da ist man eingespannt in diese Naturwolke aus Himmel und Ozean. Und das dauert wochenlang. Das ist toll. Das sind die Phasen, wo man regeneriert, wo man, ich denke da besonders an meine längste Überquerung von Südamerika, genauer gesagt von oben Nordchile, von Arica nach Tahiti, das sind über 8000 Meilen und das waren genau, glaube ich, 34 Tage, über einen Monat, nur auf dem Wasser.
Herrlich. Hast du das einhand gemacht oder mit
Nein, Kuh? Mit Freunden. Da haben wir aber alles besprochen. Wir haben Karten gespielt und wir haben vor allen Dingen, weil wir ein Jahr in Südamerika waren, diese Abenteuer Südamerika Revue passieren lassen. Es ist eine seelisch-geistige Entschlackungskur, so eine Ozeanüberquerung. Mm. Toll. Ich behaupte, eine Weltumsegelung, so wie wir sie gemacht haben, wäre nicht möglich ohne diese große Sinuskurve des Erlebens. Ruhe, Frieden, Freiheit auf dem Ozean, Action, buntes Tanzen, Austausch, andere Leute kennenlernen an Land. Diese Wechselwirkung ist für mich eine der großen Faszinationen einer Weltumsegelung.
Okay, dann lass uns doch mal ins Abenteuer Ozean reingehen.
Abenteuer Ozean.
Wir haben in den vergangenen Folgen schon so einen groben Überblick über dein Leben erhalten. Du bist mit 16 zur Handelsmarine gegangen, warst Schiffsjunge auf der Passat, hast tatsächlich am Ende dann auch dein Kapitänspatent gehabt, hast das allerdings nie tatsächlich als Kapitän angewandt, sondern deine Ausbildung zum Lehrer in Geografie und Kunst gemacht. Wir haben schon festgestellt, so richtig gut hat das nicht funktioniert. Als verbeamteter Lehrer, der vom Seefahrervirus schon längst infiziert war.
Ja, es kam noch etwas anderes dazu. Ich habe mir die Berufsbilder, einmal angestellter Kapitän oder Seemann oder Schiffsoffizier und angestellter oder verbeamteter Lehrer, genau überlegt und mir gesagt, das machst du jetzt, diesen Beruf, welchen von den beiden auch immer. Da bist du sehr viel fremdbestimmt. Ich habe mich in der Schule fürchterlich geärgert. Nicht über die Kinder, sondern über Verordnungen, über das, was aus dem Ministerium an Anordnung kam. Wenn ich alleine einen Wanderatlas, wenn ich eine Klassenfahrt mache, was ich da alles beachten muss, da kann einem die ganze Pädagogik zum Hals raushängen. Und ich bin eben so ein freiheitsliebender Mensch, will mein Leben selbstbestimmt führen. Und deshalb kann ich nicht in einem Job angestellt sein. Ich kann nur selbstständig sein. Diese Entscheidung habe ich sehr früh getroffen und es war die einzig richtige Entscheidung zu sagen, ich werde in keine Firma, in keine Behörde, in kein Ordnungssystem so eingehen, dass ich da nicht sofort rausgehen kann. Also das war damals mit dem Lossegeln und mit dem Lossegeln auch aus meinen angestammten Berufen die einzig richtige Entscheidung. Toll.
Jetzt braucht man natürlich, um loszusegeln, nicht nur den Plan und den Freiheitswunsch, sondern man braucht auch da ein Boot. Das ist tatsächlich ein Punkt, den wir jetzt in allen unseren Gesprächen geführt haben. Du hattest ein Boot, und zwar die Shangri-La. Aber die ist nicht vom Himmel gefallen oder durch Geister zu dir gesegelt, sondern die hast du selbst gebaut, selbst bauen lassen.
Selbst gebaut, wir haben nur die Schale, nur ein Teil bauen lassen. Und auch diese Bauphase war eigentlich schon ein Teil dieses Abenteuerlebens. Wir haben es in der Selbstbauerszene in Hamburg, wo mehrere Boote auf einem Bootsplatz entstanden, und zwar durch Eigeninitiative. Da waren ganz verrückte Leute und das war eine, ja, ich würde sagen, schon wie so eine Kommune. Wir haben zusammen gekocht und wir haben uns geholfen mit Werkzeug und Material und Tipps. Das war schon intensives Leben. Dieser Schiffbau gilt für mich schon als Teil der Weltumsegelung, obwohl das Boot noch gar nicht auf dem Wasser war. Aber da war schon ein bisschen dieses Flair und dieser Spirit, wie man heute sagt, einer Weltumsegelung zu spüren.
Ja, jetzt hast du gerade schon erklärt, weshalb du die anderen Jobs nicht mehr machen möchtest. Wann war denn für dich klar, die Weltumsegelung ist es jetzt aber?
Mit dem Bau des Schiffes, mit dem Beginn und mit dem alles auf eine Karte setzen, alle Gelder, alles, was ich jetzt mache, steht unter dem Motto Ziel Weltumsegelung. Das Boot muss fertig werden unter einer Voraussetzung, mit dem geht es um die Welt.
Also das heißt, du hast erst gedacht, ach komm, ich baue mal ein Boot, mal sehen wofür, und dann ist immer mehr der Gedanke gereift.
Nein, das Boot ist nur für die Weltumsegelung gebaut. Deshalb ein Katamaran, weil wir mehrere waren. Man muss dazu sagen, wir waren erst eine Gruppe von 4 Leuten und wir haben gesagt, wenn wir zu 4 fahren, dann braucht jeder seinen persönlichen Entfaltungsraum und seinen Freiraum. Das spricht sein eigenes Zimmer. Ja. Also an Bord Kabine. Und das haben wir auf einer normalen Stahljacht nicht. Da sitzen wir in einer Einbahnstraße immer unten im Schiff hin und her laufen. Man sieht das Gesicht des Partners praktisch immer einen Meter entfernt vor sich. Beim Katamaran sind 2 Rümpfe und dazwischen ist der Salon, das Kommunikationszentrum, wenn man so will, wo wir gegessen haben, gekocht und so weiter. Aber jeder kann sich in seine Kabine zurückziehen. Ich führe die Bauart des Katamarans daraufhin zurück, dass wir uns sehr gut vertragen haben, dass die Stimmung an Bord bis auf Kleinigkeiten, die ganz normal sind, immer, haben wir ja die Zeit 10 Jahre durchgestanden. Zumindest sind die letzten 2. Wir wollten ja nur 3 Jahre und der erste ist ja schon nach 3 Jahren, ist dann auch nach 3 Jahren gegangen, wie es verabredet war.
Ja, einer war verlässlich.
Ja.
Und wie schafft man das? Wie baut man ein eigenes Boot? Also hattet ihr das in der Handelsmarine irgendwie schon mit dabei gehabt, Bootsbau? Oder hast du einfach gesagt, ey, ich probiere es jetzt einfach mal aus? Und das
Nein,
erste
also ja, also werden, wir haben uns Pläne besorgt. Wir waren bei einem Konstrukteur, wir haben uns informiert. Und das war das Gute, wir hatten einen Ingenieur dabei, den Peter, der leider schon verstorben ist. Und der hat sich ganz akribisch mit der ganzen Technik, wie verlegt man die Leitung und mit dem Bootsbau, mehr beschäftigt als ich. Er war also der Systematiker, ich war mehr der Kreative, der rumgesprungen ist. Und ich habe mich bei einer Werft praktisch eingeschlichen als Arbeiter. Ich habe nicht gesagt, dass ich Kapitänspatent habe. Ich habe nicht gesagt, dass ich ein Schiff bauen will für eine Weltumsegelung, sondern ich wollte hier arbeiten, Polyesterverarbeitung, Kunststoff, wie baut man eigentlich so Schiffe? Und da haben die schon gemerkt, weil ich der Erste am Werkstor war, bevor überhaupt das Leben dort begann, scharte ich schon mit den Hufen und habe dann als letzter Feierabend gemacht. Da sagen die, mit dem stimmt was nicht. Ich habe mich also in alle möglichen Projekte dort reingestürzt und so nach zweieinhalb Monaten bin ich dann mit der Wahrheit rausgekommen und habe gesagt, also ich wollte das eigentlich alles hier nur lernen. Das Geld ist zwar wichtig. Betriebs, ja, ich war der Werkspion dort. Und da hat der Meister schon gesagt, ich habe das schon geahnt, dass mit dir was anderes ist, so ein Schlag ranhauen wie du. Ich habe nachher sogar VW-Buggys gebaut, also die Formen. Da haben sie also kein Laien rangelassen. Und das war schon der Ritterschlag, dass ich also richtig schwierige Formen bauen durfte aus Polyester. Und das war alles nötig. Das ist auch, ich kann jeden nur warnen, der sowas nachmachen will, so wurschtig daran zu gehen. Denn wir bauen ein Gefährt, das in die Elemente gesetzt wird. Und das sollte schon ein bisschen halten. Also ich würde, weil ich immer wieder von Leuten angesprochen werde, wie macht man das am besten, würde ich immer sagen, eine gebrauchte Yacht nicht zu alt kaufen und die sich auf seine Bedürfnisse zurechtbauen, etwas umbauen, aber vielleicht schon die Struktur von einer Werft, die vorgegeben ist, übernehmen. Wir haben es nicht gemacht, wir haben ganz von vornherein gebaut. Es ist ein Volltreffer geworden, die Shangri-La segelt heute noch. Sie ist wohl einer der Katamaranen mit den meisten Meilenzeiten. Die Shangri-La hat im Grunde drei Weltumsegelungen hinter sich, weil sie so viel Zickzackkurse gesegelt ist, auch wenn sie nur einmal den Ausgangskurs gekreuzt hat.
In welchem Jahr habt ihr sie zu Wasser gelassen?
1977.
Okay. Und wer wart ihr vier? Woher kanntet ihr euch?
Also das waren zwei Mädchen, Helga und Dörte Seebig. Die waren schon Seglerinnen, zwei Schwestern. Und mein Freund Peter, der war Ingenieur bei Bayer in Leverkusen. Wir waren auch gegenseitig also befreundet. Die Helga war meine Freundin, Pharmazeutin, während des Studiums in Kiel kennengelernt. Und die Dörte war Architektin. Ja, und alle vier haben gut verdient zu der Zeit. Wir waren alle mit dem Studium fertig und haben dann auch ordentlich verdient. Und vier Gehälter zusammen, nur unter dem Sparen, Sparen, Sparen und alles ins Boot, hatten wir also keine finanziellen Probleme. Denn immer wenn was Neues angeschafft war, hatten wir schon wieder 2-3 Monatsgehälter. Und das Ganze hat ja dann auch fast 4 Jahre gedauert, alleine die Bauzeit.
Boah, weiß man, was ihr da insgesamt dann reingesteckt habt?
Ich glaube, wir waren so bei 140.000, 150.000 D-Mark.
Okay. Und das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, deine Freundin, damit meinst du deine Partnerin?
Ja.
Ja. Und die anderen beiden waren aber nicht verpartnert?
Doch, auch.
Auch, ah, okay.
Aber also die haben sich vorher getrennt. Ganz die kurz vorher haben sie sich
kurz
getrennt.
Kurz bevor es losging?
Ja.
Und das hat aber trotzdem gut funktioniert.
Ganz kurz vor da vorne. Es bahnte sich schon länger an, weil letzten Endes mein Freund dann beruflich aufgestiegen war und so fasziniert war vom Beruf, dass er sagte, wie kann ich aus einer guten Situation auszusteigen, ist schon schwierig, aber aus einer sehr guten, in der ich mich befinde, ich kriege also jetzt Gehalt zu und habe eine neue Aufgabe, das kann ich einfach nicht jetzt wegwerfen. Und ich komme immer in allen Ferien, in allen Urlauben, komme ich zu euch auf die Shangri-La. Und das war er auch. Er war unser Weihnachtsmann in Rio de Janeiro. Er kam nach Tahiti und so weiter. Ist immer seine Urlaube mitgesegelt. Aber letztendlich ist die Gruppe vor der Reise schon zerbrochen.
Und dann seid ihr dann doch nur zu dritt los?
Zu dritt war nicht aus dem Ursprung, sondern während der Bauphase ganz am Ende kam ein Bayer auf die Werft, der eigentlich einem anderen geholfen hatte. Und mit dem haben wir uns angefreundet und der ist dann übergesprungen. Der ist dann bei uns eingestiegen. Wir mochten ihn sehr gerne, er mochte uns. Und so ein bayerisches Urviech, unser Luki, kochte sehr gerne. Und es stimmte die Chemie und dann sind also Luki, Helga und ich. 2 Männer, eine Frau. Das gab natürlich unterwegs reichlich Gesprächsstoff, diese merkwürdige Gruppe. Und als ich dann sagte, wo wir in Yachtclubs eingeladen wurden, ich denke in Santos in Brasilien, wo der Commodore kam, die hatten einen kleinen Empfang gegeben, weil die noch keine Yachtbesuch dort hatten und fragte mich dann, du bist ja der Kapitän, wie bist du dann durch die Riffe da gegangen bei Isla Grande? Sag ich, das weiß ich gar nicht mehr, frag mal unseren Captain, unseren Navigator, das ist die Helga, die Frau, da war er völlig von den Socken, eine Frau, die sowas navigiert. Und die Frauen kamen dann zu ihr und sagten, wie kochst du und wie bereitest du das vor? Da sagt sie, das ist nicht mein Ressort. Habe ich keine Ahnung. Frag mal den dicken Kleinen neben mir. Das ist der Bayer. Der ist unser Koch und macht die Hausarbeit. Also unsere Rollenverteilung waren völlig anders, als dass die gerade in Südamerika diese traditionellen konservativen Familien das erwartet haben. Aber das war spannend. Dadurch kamen wir natürlich noch mehr ins Gespräch.
Wie war es denn dann, als die Shangri-La zum ersten Mal im Wasser lag?
Großartig. Ich kann das aber nicht mehr so doll sagen, weil ich doch ziemlich breit war. Ich habe also mir gleich da so viel Sekt eingefüllt und aufgrund der Anspannung bin ich da also doch lallend über Deck und wir hatten unsere Freunde alle eingeladen. Nach dem Stapellauf waren wir, glaube ich, 30, 35 Personen. Also das Boot sah aus wie die Arche Noah und ich bin als Kasper dazwischen nur rumgesprungen, völlig happy, aber doch ein bisschen angesoffen.
Was war es denn, was ihr euch von der Weltumsegelung versprochen habt?
Naja, jetzt so im Nachhinein das nochmal zu bewerten. Ja, Abenteuer, das ist einfach zu platt. Wir hatten also so viel Wünsche. Wir haben Bücher gelesen, Fotobände angeguckt und so. Wir waren ja damals noch nicht so mit dem Internet, das kannten wir alles ja gar nicht. Und so hatten wir uns träumenderweise vorausgedacht. Und ich möchte sagen, vieles ist über die Träume hinausgegangen. Es wurde nach meiner Meinung schöner, als ich mir das je geträumt habe.
Oh, das hört sich fantastisch an. Dann erzähl doch mal, was waren so die Momente, ich weiß, 10 Jahre sind eine unfassbar lange Zeit und da es wird unfassbar viel passiert sein, aber vielleicht können wir so auf 2, 3 Situationen eingehen, die verdeutlichen können, weshalb es dann alle Erwartungen übertroffen hat. Vielleicht Sachen, wo
es ist
du von
immer in Verbindung ja. mit Menschen. Wenn ich an die Weltumsegelung denke, dann tauchen Gesichter auf. Ein sehr markantes ist zum Beispiel der Bernard Montessier. Segler wissen davon, der Meeresphilosoph, wo ich sehr dankbar bin, dass ich den noch habe kennenlernen dürfen, bevor er starb. Und dieser Bernard lebte auf seiner Joshua. Er hat ein zauberhaftes Buch geschrieben, Der verschenkte Sieg. Das ist so ein Klassiker in der Seglerliteratur. Und das ist ja ein ganz verrückter Typ. Der ist alleine eine Regatta um die Welt, kam nach Kapstadt und war praktisch schon Sieger. Er war weit voraus und hat dann eine Botschaft über Bord geschossen mit einem Katapult in einer Aluminiumkappe. Da stand drin, ich segle zurück in die Südsee, um meine Seele zu retten. Oh, da schrieben hier die Zeitungen, der ist das einer durchgedreht, die Einsamkeit hat ihn verrückt gemacht und so weiter. Er wusste, was er tat. Er hat auf über 100.000, heute wird man sagen, Euro verzichtet. Das Preisgeld war ihm egal. Er wollte zurück in die Südsee und da habe ich ihn kennengelernt. Er lebte auf Moorea, dort lag seine Joshua. Und er kam zu uns, weil der Katamaran, das hat ihn auch interessiert, er kannte das bis dahin nicht. Und es waren diese Abende, wo ich ihn immer noch sehe in der Ecke, ein ganz hager, ein Asket, der war also, ja, dagegen bin ich ein Luxuskerlchen. Der hatte noch nicht mal einen Stuhl in seiner Bude, wo er saß, sondern nur auf dem Teppich. Er war also in Indochina aufgewachsen. Und alles, was er so sagte oder seine, in Anführungsstrichen, Verrücktheiten, die mir später erst klar worden, was er meinte. Der war also der ganzen Umweltproblematik weit voraus. Der hat sich in Tahiti vor einen Bulldozer geworfen, um 3 Palmen zu schützen, die jetzt umgelegt werden sollten, sind sie dann aber auch. Aber er hat da demonstriert. Er hat also schon, und das war in den 70er Jahren, Anfang der 80er Jahre, hat er das ganze Klima und dieses ganze Problem, was heute sehr akut ist, das hatte er als erster schon voll klar drauf und hat gesagt, wenn wir so weitermachen. Und er hat uns sehr beeindruckt und auch beeinflusst. Und eine kleine Anekdote, als er unser Schiff sah, sagte er, sag mal, ihr segelt doch wohl nach Suvaro. Ich sag, klar, Suvaro, das Mekka, da ist die das ist eine unbewohnte Insel, ein Atoll, wo ein Einsiedler lebt, ein Robinson, Tom Neal. Aber der war gestorben, ein Jahr bevor wir hinkamen. Und da sagt er, there's something magic. Suvaro Magic. Ich sehe ihn da noch mit seinem kleinen Zigarillo. Und ich sage, was ist denn so Magic? Hinsegeln, du wirst es sehen. Aber, sagt er, der Tom Neal hatte Hühner. Und einer von euch Yachtis haben alle Hühner geklaut, also geschlachtet. Und da sagt Bernard, Burkhard, kannst du nicht Hühner nach Suvaro bringen? Na, sage ich, also, wie stellst du das vor? Ja, da müssen Hühner hin, wenn wir hinkommen, dass da mal wieder Eier sind, die Zucht. Und auf der nächsten Insel, Taha'a, lerne ich einen fremden Legionär kennen, einen Deutschen. Ich frage ihn, was machst du hier? Ich habe eine Hühnerfarm. Alles klar, ich sage, ich soll Hühner nach Suvaro bringen. Das ist ja immerhin noch 4, 5 Tagesreisen entfernt. Da sagt er, geht nicht, meine Hühner, die sind zu fett und sie überleben die Seefahrt nicht. Aber hier sind verwilderte Hühner und wir bauen eine Falle und fangen welche ein, Hahn und 2 Hennen. Und das war wieder so ein Abenteuer. Mit einem fremden Legionär durch den Busch und eine alte Maurer-Sieb da in der Falle bauen. Wir haben sie auch gekriegt. Und dann hatte ich Adalbert und Stine und Tine. Und den Adalbert, dass der überlegt hat, ist ein Wunder. Morgens um 3 Uhr fing der an zu krähen. Auf dem Achterdeck, mitten auf dem Ozean, Hahngekrähe. Ja, und dann haben wir diese Hühner ausgesetzt auf diesem Atoll. Und ich weiß von vielen Seglern, sie leben heute noch. Die Hühner, und zwar sehr, sehr viele, die haben sich also gut vermehrt. Und mein Bruder, der ich würde sagen 20 Jahre später, auch eine Weltumsegelung gemacht hat, immer voller Stolz gesagt auf Subaru, alle die Hühner, die ihr seht, hat mein Bruder einmal mit seiner Shangri-La hierher gefahren. Das sind so kleine Anekdoten, aber die sind natürlich dann tagesbeherrschend. Nicht? Und so könnte ich stundenlang erzählen, es sind die Menschen, die einen prägten, die diese Weltumsegelung so intensiv werden ließen. Denn die Zeiten, mit denen man zusammen gewesen ist, zum Beispiel waren wir auch Filmstatisten auf Bora Bora, Shark Boy auf Bora Bora, ein fürchterlicher Schmalzfilm, der wurde dort gedreht, die suchten Statisten. Funkrunde, alle Yachten, die dort in den Atollen waren, kommt hin, es gibt $50 jeden Tag auf die Kralle, wir müssen da nur rumsitzen. Und das war stinkelangweilig, aber wir haben immer unser Geld gekriegt. Aber unsere intensiven Gespräche in den Drehpausen, alles das ist Weltumsegelung. Pralles, komprimiertes, schönes Leben.
Welcher Ort war am schönsten?
Ort, ich würde sagen Insel. Meine Lieblingsinsel ist Grönland. Ja, die liegt ein bisschen nördlich. Eine andere Insel wollen alle nur hören, Moorea, Bora Bora, ja, sie sind traumhaft schön, sind leider schon ein bisschen sehr touristisch. Ich würde ein paar Unbekannte gerne aufzählen und ja, ich nenne den Namen nicht. Ich habe eine Insel entdeckt, die sehr weit abgelegen ist und die durch einen Vulkanausbruch entvölkert wurde und die sich jetzt generiert hat. Und dieses Spannende zu sehen, wie ein Leben aus der Lava wieder entsteht. Ich bin mit einer Sondergenehmigung dahin gesegelt, aber ich sage nicht, wo sie ist, aber sie existiert. Und das habe ich mir vorgenommen. Einmal werde ich diese Insel noch besuchen.
Werbung.
Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber sobald ich nicht am Meer bin, packt mich eine riesengroße Sehnsucht. Leider ist das bei mir häufig der Fall, weil ich nicht am Meer lebe. Umso größer ist dann meine Vorfreude auf die nächste Reise dorthin. Auch wenn ich weiß, dass das Reisen eine Belastung für die Umwelt darstellt. Darum finde ich es eine gute Sache, bei der Reiseplanung darauf zu achten, möglichst nachhaltig unterwegs zu sein und einen regenerativen Urlaub zu machen. Das kann zum Beispiel bedeuten, Meeresschildkröten zu helfen oder Korallenriffe aufzubauen. Oder sich Ziele auszusuchen, an denen der Tourismus die Umwelt nicht unkontrolliert ausbeutet, sondern nachhaltig gestaltet ist und sogar für Schutzgebiete sorgen kann. Das ist doch die perfekte Mischung. Das Meer erleben und dabei auch etwas zum Schutz beitragen. Wenn sich das gut anhört, dann kann ich dir Tour Mare empfehlen. Tour Mare bietet nicht nur Tauchreisen und Tauchsafaris an, sondern hat neuerdings auch die Tour Mare Green Line, wo ihr Reiseangebote findet, die Gutes tun. Für Mensch und Natur. Und wenn ihr dann im Kontakt mit dem Tour Mare-Team Helden der Meere erwähnt, bekommt ihr zu eurer Reise sogar noch ein kleines Geschenk dazu. Also, tourmare.de und dort findet ihr direkt auf der Startseite den Reiter Nachhaltige Reisen. Also das heißt, wurde von einem Vulkan mehr oder weniger das Leben dort ausgelöscht?
Die sind alle evakuiert worden. Es also ist keiner Menschen. Gestorben. Okay. Die sind alle gerettet worden. Aber es ist kein Leben mehr möglich gewesen. Das Dorf ist von der Lava überrollt worden. Es guckt nur von der Kirche ein bisschen von dem Dach raus. Und sonst ist das ganze Dorf ist auch nicht wieder besiedelt worden, und weil ja noch immer viele Dämpfe da sind. Aber die ganzen Tiere, die sich da auf der Insel verteilt haben, haben sich jetzt verwildert. Es gibt auf dieser Insel Schweine, es gibt sogar eine Rinderherde, eine Tierwelt explosionsartig, haben ja keine Feinde, die Menschen sind ja weg. Und das war spannend zu sehen, wie sich diese Tiere so entwickelt haben. Es ist eine eigene neue Tierrasse dort entstanden, also Rinderrasse.
Wahnsinn. Okay, wie spannend. Auf welcher Route habt ihr die Weltumsegelung gemacht? 10 Jahre? Das klingt ja so, als hättet ihr vielleicht auch ein paar Ausflüge gemacht, die so nicht unbedingt die klassische Barfußroute sind.
Ja, rund Tasmanien, in die härtesten Regionen. Also wir waren nach der Kap-Horn-Umrundung, alleine das, wir waren ja die Ersten, die unten runtergingen. Wir wollten durch die Magellanstraße erst. Und weil immer noch der Ärger von den vielen Unkenrufen hier in Deutschland, dass der Katamaran ja kein Seeschiff ist, noch gegenwärtig war, sagen wir, jetzt nehmen wir uns Kap Horn. Hier, den Ring, den ich hier im Ohr trage, ist mein Kap Horn-Ring, den ich dann gekriegt habe, dieser kleine goldene Ring. Das war schon, Kap Horn ist ja schon ein Begriff. Und dort unten die Fjordwelt, Los Canales in Chile, super toll. Also das hat sich unheimlich gelohnt. Und dann waren wir natürlich auch, wenn ich sage Zickzackkurse, wir sind runtergegangen nach Neuseeland, sind unten um die Südsee rumgesegelt, dann Stewart Island, das ist schon subantarktisch so in Richtung, da ist schon der Hauch der Antarktis zu spüren. Und dann sind wir aber wieder zurückgegangen nach Fiji, nochmal in die Südsee, die Runde. Dadurch kommen die Jahre zustande und natürlich die vielen Meilen. Eine normale Weltumsegelung dauert ungefähr 24, 28.000 Meilen, wie auch immer. Wir haben über das Doppelte.
Schön. Wie ging diese Weltumsegelung zu Ende?
Ja, unter großem Bahnhof in Lübeck-Travemünde, auf den Tag genau. Das haben wir natürlich aufgepasst, aber indem wir in Grömitz schon eine Nacht vorher gewartet haben, um auch den Tag genau zu treffen. Und dann kamen alle Yachtleute aus dem Lübecker Yachtclub aus Travemünde und so weiter mit Feuerlöschboot und wie sich das gehört, das war schon ergreifend, dass wir da in diesen Hafen einliefen, aus dem wir genau 10 Jahre vorher ausgelaufen waren.
Offensichtlich wart ihr dann nicht mehr dieselben Personen, die vor 10 Jahren aus diesem Hafen ausgelaufen sind.
Ganz klar.
Was würdest du sagen, was war die größte Veränderung bei dir?
Dass ich mir ja immer vorgenommen hatte, ja, den Rückfahrschein einzulösen und wieder in den normalen Beruf zu gehen. So eine vage Vorstellung, in Deutschland wieder sesshaft zu werden. Aber ich bin im Grunde nie wieder angekommen. Ich bin in Gedanken oft immer noch unterwegs. Die Weltumsegelung hat mich derartig geprägt, dass ich sage, das Leben, nicht eine Wiederholung, aber das Leben auf Schiffen als Abenteurer, das ist es. Und das muss ja auch wieder existenziell irgendwie geerdet sein. Und dann musste ich mir natürlich was überlegen. Aber letzten Endes war Deutschland mir zu eng geworden. Und die vielen Gespräche, auch so nett das alles war, diese Enge, die kannte ich nicht mehr. Wir hatten einen ganz anderen Aktionsradius, der allerdings auch oft bezahlt werden musste mit harten Bedingungen. Mit, ja, auch Tränen, mit Streit und mit korrupten Hafenbehörden nachher in der Karibik. Wir waren auch 2 Jahre in der Karibik, haben mal so ein bisschen versucht zu chartern. Überhaupt nicht unser Ding. Also es ist nicht nur ein Honigschlecken, sondern da bei einer Weltumsegelung gibt's ja auch Phasen und die sind wichtig. Nur wenn man aus dem Tal kommt, kann man das Paradies würdigen. Also ich komme immer wieder auf diese Wellenbewegung, wie der Ozean, das ist das Beispiel. Ist man im Wellental unten drin, ja, okay. Und dann kommt man hoch auf den Wellenkamm, wird man hochgesetzt und freie Aussicht und herrlich, der ganze Ozean. Und dann geht's wieder abwärts. Und so ist eine Weltumsegelung auch ein ständiges Auf und Ab. Aber unter allem könnte man sagen, positiv bis zum Abwinken.
Sehr schön. Wir springen jetzt in die nächste Kategorie, und zwar am Abgrund der Meere.
Am Abgrund der Meere.
Und da wollen wir uns einer Geschichte widmen, die ein wenig abgründiger ist als eure 10-jährige Weltumsegelung. Und zwar geht es um Meuterei und es geht um absolute Ausgesetztheit auf dem Ozean. Es gibt eine Geschichte, von der die allermeisten Menschen schon gehört haben, und zwar die Meuterei auf der Bounty. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir das Ganze jetzt nochmal genauer angeschaut in Vorbereitung auf unser Gespräch. Mir war gar nicht so ganz klar, dass das eine wahre Begebenheit ist, sondern mir sagte das was, aber ich wusste gar nicht so ganz genau, was da eigentlich los war. Musste feststellen, doch, 1789 ist genau das passiert. Und was das ist, was da passiert ist, Burkhard, magst du uns mal die Geschichte erzählen? Was ist denn los gewesen auf der Bounty?
Ja, das ist eine sehr umfassende Geschichte, die ganz kurz zu machen, da wird man der Meuterei oder der Ursache selten gerecht, weil es so facettenreich auch ist. Also, ja, am 28. April 1789, Morgens um 4. Das ist das einzige Datum, das ich so genau weiß, weil ich mich damit so beschäftigt hatte. Passierte in den Gewässern von Tonga, also ungefähr 10 Meilen südwestlich von der Insel Tofua. Eine Weltsensation. Von der Royal Navy, ein Schiff, das ausgesendet worden ist von England nach Tahiti, um Brotfruchtbäumchen, kleine Pflanzen zu holen, für die Sklaven in der Karibik, denn der George Foster hatte unter James Cook geschrieben, dass sie in der Südsee Bäume gefunden hat, wo Brot an den Bäumen wächst. Manna, das vom Himmel fällt. Da sagen sie, das ist doch das Tollste. Damit können wir unsere Arbeiter, die da verrecken, können wir gut ernähren. Holt diese Bäume. Das war die Mission, die Captain William Bligh bekommen hatte. Und die Bounty ist also ausgelaufen nach Tahiti. Ja, und Tahiti, daher kommt dieser Name der Liebesinseln. Unter vielen Umständen sind die dort angekommen und haben ein Jahr lang, nicht ganz ein Jahr, dort gelegen vor Anker in der Bucht. Und es wurden, ja, wie ein Gewächshaus, es wurden Blumentöpfe und so weiter mit diesen Pflanzen versehen. Und da spielten sich natürlich diese ganzen Liebesstories ab. Die Polynesier hatten zur Sexualität ein ganz anderes Verhältnis als die verklemmten Christen hier oben in England und im Heiligen Abendland. Die haben also, die Männer haben so ihre Frauen losgeschickt und haben gesagt, also hier eine Liebesnacht für einen Nagel, bring einen Nagel mit. Vielleicht kommt daher der Ausdruck Nageln, ich weiß es nicht, aber ich könnte es mir vorstellen. Und das Boot fiel nachher fast auseinander, weil sie die Nägel rausgerissen haben. Jedenfalls war die Besatzung, die lebte, wirkte im Paradies. Es gab genug zu essen, Vitamine bis zum Abwinken, Früchte und Tänze und Lieder, Gesänge. Und der erste Offizier, Fletcher Christian, verliebt in seiner Isabella. Ja, und dann war das Schiff nun gepackt und dann war dieser etwas bärbeißige Captain Bligh, der ja in den Filmen und Büchern als Scheusal hingestellt wird, als Despot, als fürchterlicher Menschenschinder, der hat also Anker dann gelichtet und dann sind sie losgesegelt, um diese Brotfruchtschüsslinge in die Karibik zu segeln. Enge an Bord, noch mehr als vorher, Wasser rationiert, das braucht man für das Wasser, für die Pflanzen. Und nun weiß man nicht genau. Ich habe also alles Mögliche gelesen. Wer hat das Wort Meuterei oder die Übernahme des Schiffes geäußert? Sie sind also ausgelaufen, Stimmung war schlecht, ganz miserabel. Und es kommen also mehrere Faktoren zugrunde. Der Captain Bligh hat den Erstoffizier zur Schnecke gemacht, weil ein paar Kokosnüsse aus dem Proviant geklaut worden sind. Und ihn hat er zur Schnecke gemacht vor der ganzen Mannschaft. Und da war der todtraurig, böse und hat den anderen Offizieren gesagt, ich will sowieso nach Hause, ich will mich aussetzen lassen, könnt ihr mich nicht in dem Boot, ich segel nach Isabella. Er war liebeskrank, er war beleidigt und so weiter. Und das ist, muss man wissen, der Gemütszustand dieses Offiziers. Und die anderen Offiziere, ja, wir wollen auch weg. Und dann sind sie, ja, dann nehmen wir das Boot und schicken Captain Bligh weg. Und dann in den frühen Morgen schon, 28. April 1789, um 4 Uhr morgens haben sie den aus der Koje gezerrt, mit Musketen an Deck geführt. Also sie hatten einen riesen Respekt vor ihm. Die haben ihn nicht umgelegt. Eigentlich hätten sie es ja tun müssen. Und die vielen von der Besatzung, die normalen Matrosen und so weiter, Bootsleute, die waren auf Captain Blys Seite. Die haben sie unten in Schach gehalten. Und dann haben sie die an Deck kommen lassen und haben gesagt, weißt du was, wir setzen ein Beiboot aus, ein Longboat. Das sind diese kleinen Barkassen, mit denen man vom Ankerplatz den Proviant geholt hat und die Passagiere an Land und so weiter. Und da waren 3 solche Beiboote an Bord, die standen an Deck. Sagen, wir schicken den Captain ins Longboat und wer denn unbedingt mit ihm mit will, den schicken wir auch rein, kappen die Leinen, die sind sie sowieso tot. Also ein Todesurteil, ganz klar. Und dann haben alle geschrien, wir wollen mit. 18 Leute passten ins Boot, hatten kaum Proviant, keine Navigationsinstrumente und so weiter. Dann haben sie die Leinen losgeschmissen und die Bounty ging auf Kurs Ost nach Tahiti zurück. Ihre Frauen eingeladen, noch ein paar Polynesier, sind rumgeirrt. Sie wussten, Todesstrafe steht auf Meuterei. Die werden an der Ra aufgehängt, wenn sie erwischt werden. Und sie werden gesucht, das war denen klar. Und Captain Bligh hat gesucht, er hatte von einer Insel gehört, Pitcairn Island. Das ist diese berühmte Insel, wo heute noch Nachfahren leben. Und er hat sie gefunden durch viele Irrwege, da gab es Ärger. Und dann haben sie die Bounty dort verbrannt, sind alle an Land. Die Insel ist sagenhaft fruchtbar, es sind ja heute Gärten angelegt
ganz
und
kurz,
so weiter.
Du hast eben gesagt, Captain Bligh hat die gesucht, aber du meinst Christian Fletcher hat die gesucht.
Natürlich, Fletcher, ja. Christian hat die gesucht. Captain Bligh saß jetzt in dem Boot und wusste ganz genau, weit im Westen gibt's auf Timor in Indonesien einen Stützpunkt, wo die Holländer eine Niederlassung haben. Das ist Kupang auf der Insel Timor. Die müssen wir erreichen. Das sind über 4000 Meilen Entfernung. Aber das schaffen wir nicht. Wir müssen Proviant haben. Und dann sah er am Horizont die Insel Tofua. Und darauf sind sie dann zugesteuert. Das, die kleine Schaluppe konnte man segeln und rudern. Und die saßen nebeneinander zusammengefercht. Und dann ist er zu dieser Insel gesegelt, ist 3 Tage dort geblieben. Und hat diese ganzen Sachen minutiös geschrieben, in knappem Englisch, seemännisch, kurz, wie ein Logbuch. Denn ein Matrose hatte ein Buch dafür, ein Flaggenalphabet mit vielen leeren Seiten. Und diese leeren Seiten hat er alle vollgeschrieben, jeden Tag skizziert. Das war für mich ganz besonders wichtig, weil ich ja diese Seiten und die Notizen genau hatte. Und auf Tofua hatte er wieder instinktiv, weil sie da in Anker an Land ausgebracht hatten, um gleich wieder loszusegeln und das Boot zu halten. Und sie haben mit den Leuten, die da lebten, die Insel war bewohnt, 200 Polynesier, haben sie gehandelt, was sie hatten. Knöpfe, Hosen, Schnallen und so weiter. Und hier gegen Kokosnüsse, gegen Brotfrucht und so weiter. Also wir haben ein bisschen Proviant gekriegt. Und er merkte aber, die führen was im Schilde. Und am dritten Tag hört er das Steine klopfen, ein Zeichen, da kommt ein Angriff. Und plötzlich kamen diese Polynesier alle angestürmt. Und der Bootsmann, der dicke Bootsmann, John Norton, ist an Land gestürmt, hat die Ankerleine durchgeschnitten. Aber sie haben ihn erwischt und ihn den Schädel mit Steinen eingeschlagen. Das war also der erste der auf dieser Reise umgekommen ist. Er schrieb dann, die Mannschaft war nicht so traurig und so böse, denn jetzt, der John Norton war ziemlich korpulent, jetzt hieß es nachrücken. Es ist ein bisschen mehr Platz geworden. Aber sie wussten auch genau, wir können nie wieder an Land. Wir werden, weil wir unbewaffnet sind, sofort von diesen Leuten, wo hier auch Kannibalismus noch herrscht, wir werden hops genommen. Und das ist jetzt ein geniales Seestück, was ich erleben durfte, denn ich habe es nachvollzogen. Über unbewohnte, unkartografierte Seegebiete ist dieser Captain Bligh gesegelt mit einer wahnsinnigen, unglaublichen Energie. Kaum geschlafen saß er da hinten an seinem Ruder und hat seine Leute ermuntert, hat ein System eingeführt, denn sie haben in der Luft Seevögel gegriffen und alles, was ich da rüber gelesen habe über diese Reise, die war für mich viel spannender als die Meuterei. Da sage ich, das ist übermenschlich, das kann eigentlich gar nicht sein. Was war da wirklich los? Er schreibt, sie haben 16 Seevögel aus der Luft. Ich bin 10 Jahre um die Welt gesegelt, ich habe nicht einen Seevogel aus der Luft gefangen. Da muss doch ein Spinner sein. Und jetzt kam dieser große Zufall, ich bin in Wangerei, Neuseeland, da war die Film Bounty, das Schiff, das Dino Laurentiis aus Hollywood gebaut hat, um den Film Meuterei auf der Bounty zu drehen. Da war ich kurz nach dem Stapellauf an Bord und sah diese kleine Schaluppe, dieses Longboat. Das ist es. Mit dem sind 18 Leute gesegelt. Und dann habe ich mich immer in die Story reinbewegt und ich sage, das müsste ich mal nachmachen. Um zu sehen, geht das auch. Genau von seinem Start, von der Insel Tofua, also davor noch, am Tag der Meuterei, segel ich 220 Jahre zeitversetzt hinter Captain Bligh her.
Also auch am 28. April musste es natürlich
am losgehen. Am 28. April morgens früh habe ich die Segel gesetzt. Genau. Nachher hat sich das allerdings sehr schnell aufgefächert. Ja. Da stimmt es hin und vorne nicht mehr.
Ganz kurz, ich glaube, wir müssen noch einen Gedanken zu Ende bringen. Fletcher Christian ist mit der Bounty dann auf diese Insel, die du eben beschrieben hast, gesegelt. Die haben die Bounty dann verbrannt.
Damit keiner, ja.
Und haben dann da ein Leben im Paradies geführt. Sind nie
im Gegenteil, es wurde nicht das Paradies, es wurde die Hölle. Sie haben sich alle gegenseitig umgebracht. Fletcher Christian ist ermordet worden. Bis heute, das wird man nie wissen, wer ihn denn wirklich ermordet hat. Es gab also Streit, weil einer anfing, Alkohol, der hat also es fertig gekriegt, dort Alkohol herzustellen. Und es gab auch daran, dass es um Frauenprobleme hatte. Die Polynesier, die sie mitgenommen haben, die Männer, die wurden natürlich hier gemobbt ohne Ende. Und einer hat also dem anderen die Frau weggenommen. Daraufhin waren die sauer, haben sich verbrüdert und haben den umgelegt, bis einer noch übrig blieb. Von den ganzen Meuterern da, John Adams. Und der wurde dann sehr religiös. Heute leben dort die 7-Tages-Adventisten. Also sehr betfreudige Menschen, die dort leben.
Okay. Also du hast es dann entdeckt, hast gedacht, Mensch, ich möchte das nachempfinden, so wie du das in deinem Leben ja häufiger getan hast. Und das heißt, du bist dann am 28. April an genau dieser Stelle losgesegelt, allerdings nicht mit 18 Mann im Boot, sondern einhand ganz alleine.
Ja. Ich habe es ausprobiert. Ich muss dazu sagen, ich habe das Boot in Litauen bauen lassen. Vorher habe ich mir die Pläne besorgt. Ich wollte es ja immer wieder so authentisch, wie es irgendwie möglich ist, aber so modern wie nötig. Also das Boot ist aber ein Holzboot, ist genau vermessen nach den Kriterien in Litauen gebaut, passt genau in einen Container rein und ist dann von Deutschland aus mit dem Frachter nach Tonga, denn ich wollte ja von da aus lossegeln, gebracht worden. Es hat alles wunderbar geklappt. Vorher habe ich natürlich trainiert und ich habe einmal mit 18 Leuten da drin gesessen. So schnell sind Leute noch nicht von Bord gesprungen wie von meiner kleinen Bounty. Ich bin auf dem Ratzeburger See gewesen und als wir von der Uferzone 50 Meter entfernt waren, hatten die plötzlich alle Termine. Der eine musste mal, der andere hatte ja noch eine verabredet und so weiter. Die haben alle wirklich schnellstens das Schiff verlassen und sagt, das ist heller Wahnsinn. In diesem Boot, das guckte ja nur noch 40 Zentimeter so aus dem Wasser raus. Und da wusste ich auch, das wird nicht, das geht nicht. Diese Reise kann man nicht nachvollziehen, es sei denn, man ist wie Captain Bligh zum Tode verurteilt. Und deshalb sage ich, entweder du machst das alleine oder du machst es nicht. Zu zweit geht auch nicht. Denn das ist jetzt auch die harte Sache, auch wenn es in den Tropen war. Es ist eine völlig offenes Ruderboot. Man sitzt in der Sonne. Da ist kein Dach, da ist gar nichts. Wenn es regnet, regnet es auch oben in den Kragen rein und gleich aus den Hosenbeinen wieder raus. Jeder Tropenschauer, den habe ich voll abgekriegt. Ich habe mir meine Plastikplane, habe ich ein bisschen darunter gekrochen, aber auch nachts habe ich in die Sterne, wenn ich hochgeguckt habe, habe ich nicht gegen die Salondecke oder Kajütdach, sondern habe ich in die Sterne geschaut. Und ich habe praktisch, wenn ich meine Hand über die Seite hielt, habe ich mitten im Pazifik in den Ozean gelangt. Näher an den Ozean, an die Oberfläche, habe ich noch nie gesegelt. Und es war vom seemännischen Erleben das intensivste Seestück meines Lebens. Weil erstmal die Reise sehr lang war. Ich habe viel mehr gebraucht als Captain Bligh, weil ich wieder auf Inseln, wo er vorbeisegelte, hingesegelt bin, in die Schulen gegangen, habt ihr die Meuterei auf Bounty, kennt ihr das und so weiter. Und dann war es auch so, wo ich hinkam, haben die Leute gewunken. Durch den König von Tonga, der ja mein Mäzen war, wenn man so will, war ich dann ziemlich bekannt geworden. Aber was viel wichtiger ist, alleine mit einem Schiff auf dem Ozean über Tage, über Wochen, über Monate. Das ist eine ganz neue Dimension. Unterwegs? Ja, ich bin ein halbes Jahr, ich müsste jetzt in meine Unterlagen gucken, um das genau zu sagen.
Also ungefähr ein halbes Jahr.
Ja, ein halbes Jahr. Aber eben mit Unterbrechung.
Ja.
Und manchmal muss ich auch sagen, die Unterbrechung waren Störfaktoren auch, weil ich mit meinen Gedanken, was ich mir da auf See so zurechtgesponnen habe, noch gar nicht fertig war. Ich kann das eigentlich nur schildern, auch wenn das hier so auf Distanz vielleicht sehr merkwürdig klingt. Und vielleicht denken jetzt einige, die zuhören, na, der Burkhard, der hat einen an der Waffel, der spinnt doch. Aber es kommt so, und ich behaupte, es würde bei jedem passieren, weil auf dem Ozean nicht so viel los ist. Ich kriege Besuch von Delfinen, von Wasservögeln, ich sehe fliegende Fische. Ja, okay, da ist Leben im Ozean. Aber trotzdem, ich bin allein und höre Geräusche, die Bugwelle, da flappt das Segel. Ich kann ganz tief schlafen, wenn mein Orchester, mein Geräuschorchester stimmt. So wie da ein Ton anders ist, merke ich, oh, Winddrehung. Ich bin wie ein Tier, der nur nach den Naturgeräuschen hört. Und dann kam so nach einem Monat, geschlägt die Wahrnehmung nach innen. Was denkt man? Kann die Zeit, schaut man nur auf diese magische Linie, den Horizont. Ringsherum ist diese Linie. Ja, und da sitzt man im Mittelpunkt dieser großen blauen Scheibe. Und wohin gehen die Gedanken? Natürlich nach Hause, in sein Land. Zurück aber in seine eigene Geschichte, in seine Biografie. Und ich muss hier mal bekennen, ich habe dort gesessen unter dem Sternzelt oder mittags und habe so manche Träne verdrückt, weil ich gemerkt habe, in meinem Leben habe ich doch einige Leute verprellt. Einige Tränen vergossen und habe gesagt, was bist du doch für ein Arsch gewesen. Das hättest du nicht machen sollen. Also eine Reflexion in das Innere, und ich meine, das kommt bei jedem. Und ich habe mit Leuten gesprochen, die einhand gesegelt sind, die mir genau das bestätigt waren. Natürlich, arbeitest du dein ganzes Leben auf und du hast daher so viel zu tun, du träumst davon und so weiter. Das ist praktisch ein meditativer Raum, diese große blaue Scheibe. Und ich bin sowas von Realist, dass ich sage, das passiert mir nicht, irgendwie mich da träumenderweise nach Hause zu begeben. Aber es kommt einfach. Ich habe also Weihnachtslieder gesungen, ich habe Geburtstage gefeiert, ich habe Leute gegrüßt, obwohl die ja gar nicht da waren und so weiter. Ich habe mit den Seevögeln gesprochen.
Hast du auch spannend. Welche gefangen?
Bitte?
Hast du auch welche gefangen, wie Captain Bligh und
so,
seine
Crew? So, und jetzt kommt es. Das wollte ich natürlich feststellen. Ich liege in meiner... auf meinen Bodenbrettern, das ist ja mein Schlafzimmer, Wohnzimmer, alles, meine Wohnküche, alles war ja eins. Und ich liege da so und gucke hoch und sehe über mir plötzlich einen Schatten. Plötzlich verdunkelt das, ein paar Sterne sind weg. Und da sehe ich mich, da flattert was, aber ganz dicht über meinem Gesicht. Greife zu und was habe ich? Ein Tölpel, einen Bubi am Griff, ein großer Seevogel. Er hat einen großen Schreck gekriegt, zwei Federn verlassen. Ich habe einen Schreck gekriegt, ihn sofort losgelassen. Und habe ich gemerkt, es stimmt. Der hat also das Schiffchen unten gesehen, das sich aber fürchterlich bewegte und ist dann in seinem Landeanflug zum Stoppen gekommen und hat geguckt, wie kann ich denn, er hatte seine Füße schon ausgefahren und so weiter. Und das ist mir mehrfach passiert und da habe ich mich entschuldigt, Captain Bligh. Alter, du hast recht gehabt. Das stimmt, ihr habt 16 gefangen. Aber wovon ihr keine Ahnung hattet, vom Fischfang. Ich sage, das kann doch wohl nicht wahr sein, das werde ich euch beweisen und zeigen. Ich habe ja mein Angelzeug dabei, also Schleppangeln. Ich habe auf dieser Reise 12 Thunfische gefangen, konnte ich gar nicht essen. Aber nur um zu zeigen. Und sie hatten Angelzeug dabei. Da war also Angelhaken und auch Köder. Und sie waren nicht in der Lage, einen Fisch reinzuholen. Und sie wussten auch nicht, dass ich nicht einfach da mitten auf dem Pazifik da eine Angel raushalten kann. Da kann ich dann halbes Leben sitzen. Ich achte auf die Natur. Wo ist ein Vogelschwarm? Wo kreist dieser Vogelschwarm? Wo wandert er hin? Denn unter dem Vogelschwarm im Wasser ist der Tuna oder der Makrelenschwarm, der die Sardinen nach oben bringt. Also von den Sturzkampfbombern, den Seevögeln, kriegen die kleinen Sardinen was ab und von unten kommen die Thunfisch. Und da muss ich meinen Köder durchziehen und garantiert, was ich an die Haken hänge, eine alte Unterhose oder irgendwie mal ein bisschen Plastikzeug, die beißen garantiert an. Und das habe ich auch dann gefilmt und es sind natürlich immer zu große Fische gewesen. Ich konnte gar nicht gegen anenden bis essen, bis mir Sushi aus den Ohren quoll. Ich habe sehr viel wieder dem Meeresgott geopfert an meinen Fischen, von meinen Fischen. Aber das muss ich Captain Bligh mal sagen. Angeln hat er und von ja Fischfang und so weiter keine Ahnung überhaupt. Die Seeleute der damaligen Zeit, das waren ja die Zeitalter der Entdeckung, die wussten nichts. Ein halbes Jahr Tahiti. Welche Pflanzen sind essbar? Was ist Taro? Was ist Maniok? Und so weiter. Alles nichts. Sie haben den Weibern auf Busen und Posen geschaut, aber nie auf die Hände. Was bauen die da an? Das ist eine Fülle. Und jetzt kommt nämlich die wichtigste Sache vielleicht. Als ich Restoration, wo er gelandet ist in Australien, er hat eine neue Insel entdeckt. Restoration Island. Und da passierte mir etwas Sensationelles. Es ist eine Insel, die hinter dem großen Barriereriff liegt, weit im Norden. Und ich musste da natürlich hin. Vorher, ich kam von Cairns, weil die Australier mir nicht erlaubt haben, ohne einzuklarieren, direkt zur Insel zu fahren. Ich musste also einen großen Umweg segeln. Egal, ich kam da an. Und ich wusste, Restoration ist unbewohnt. Es ist jetzt 200 Jahre her. Vielleicht siehst du noch was von Captain Bligh, denn er hat beschrieben, wie sie Schildkröten versuchten zu fangen, wie sie nach Wasser gegraben haben und wie sie Austern gegessen haben, hat auch die Stelle beschrieben. Ich sage, das wird spannend. Jetzt bin ich unmittelbar an ihm dran. Und als ich dann dort ankerte vor Restoration Island, über Bord sprang, an Land sprang, erst, Gott sei Dank hatte ich einen kleinen wasserdichten Beutel mit Klamotten. Ich bin ja nackend da reingesprungen, weil ich sage, da ist ja keiner. Da sah ich aber ein Boot am Strand liegen und ich sah zwischen Palmen eine Hütte. Ey, unbewohnt sieht das ja nicht aus. Da habe ich mich schnell ein bisschen angezogen und ging dann hin zu dieser Hütte und da kam einer raus. Alan. My name is Alan. Er war not amused. Er war stinkesauer, dass ich da kam. Ich sage, freust du dich da nicht und so? Ja, 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 Captain Bligh war hier. Und langsam taute das Eis. Wir haben uns erzählt, mochten uns einigermaßen. Aber ich sage, hier stimmt irgendetwas, stimmt nicht. Und dann habe ich ihn gefragt, sag mal, ich will jetzt alle Stellen aufsuchen, wo Captain Bligh gewesen ist. Hat er nach Wasser gegraben? Ja, die Stelle weiß ich auch, wo am Creek da unten. Nehmen wir eine Schaufel mit und wir graben. Wir finden das. Toll. Haben wir gemacht. Dann sage ich, die Austern, Mensch, sagt er, du hast aber deine Hausaufgaben gemacht. Gehen wir hin. Und da habe ich mir ja gleich 20, 30 Austern hintereinander über die Mandeln rutschen lassen. Die sind auf dem gleichen Weg wieder zurückgekommen. Also das war ich ja nicht gewöhnt. Ich habe also gereiert wie so ein alter kröpfender, fütternder Seevogel. Und dann sage ich, du, ich muss doch da oben zum Lookout-Point, da oben rauf, da wird er ja Captain Bly gestanden haben, um zu sehen, wie er zurück durch die Riffe da kommt. Nee, meint er, geh da bitte nicht hin. Ich sag, wieso denn nicht? Nein, da habe ich meine Plantage. Ja, ich pass schon auf, dass ich war ja immer noch so naiv. Und dann sagt er, ja, auch du bist ja okay. Ich kann es dir ja sagen, ich habe da eine Plantage, wenn man das Gras raucht, hat man so wunderschöne Träume und kichert sich halb tot. Oh, ich sag, Alter, das finde ich auch nicht witzig. Aber es ist deine Sache. Ich finde das absolut scheiße, dass du hier deine großen Drogendeal machst. Und da hat er auch richtig mit Aborigines da einen Handel aufgebaut. Ich habe ihn nicht verraten. Ich weiß nur, dass ein halbes Jahr später habe ich noch gefragt über Restoration Island. Ja, ein gewisser Alan, der sitzt in Brisbane im Knast. Den haben sie also hops genommen. Okay, das war diese Begegnung dort auf der Captain Bly Island. Was es heute ist, wahrscheinlich steht da schon wieder ein Ressort. Ich weiß es nicht. Ich will mir auch meinen Traum nicht zerschlagen. Ich will nicht das wissen, ob da was jetzt touristisch gemacht wird.
Das klingt ja bisher alles sehr abenteuerlich, sehr spannend. Wie hart war es denn mit dieser Schaluppe?
Ja, ich kann nur eins sagen. Ich bin also, als ich lossegelte in Tonga, normalgewichtig gewesen. Als ich ankam in Kupang, habe ich 11 Kilogramm abgenommen.
Okay, das Gewicht, verstehen wir. Es war eine harte Zeit, die ganz schön an dir gezerrt hat. Wie war es psychisch?
Das habe ich sehr, sehr gut weggesteckt, bis auf den Sasalibaster. Und das muss ich nochmal schildern. Das war, ja, eigentlich bei jedem Abenteuer hatte ich eine Phase oder einen Tag. In diesem Falle war es eine halbe Nacht, wo ich in einen Sturm gekommen bin, wo es richtig schlimm geht. Und ich habe um mein Leben geschöpft. Die Bounty Bay, die ist über die Wellen gesprungen, aber es kam immer wieder Wasser rein. Und ich habe geschöpft. Und ich sage, ja, wenn du das nicht leer kriegst, denn die Bounty geht, hat ja unten ein bisschen Ballast drin gehabt. Wenn das Vollwasser ist bis oben hin, dann geht es auf den Grund, bin ich tot. Ich muss also das Wasser rauskriegen. Ja, man hätte das alles vermeiden können, wenn man sich ein Deck gebaut hätte oder zumindest eine große Plane, dass das Wasser rüberläuft. Aber ich wollte ja dem Captain Bly ziemlich dicht auf den Fersen sein und authentisch. Das hätte ich beinahe mit dem Leben bezahlt. Auf jeden Fall war ich so durch den Wind, also das hatte dann abgeflaut. Ich habe es geschafft. Ich lag dann nur unten in der schwappelnden Jauche da im Schiff und bin in Richtung Barrier Reef getrieben. Und ich musste nach Cairns, weil ich Order gekriegt hatte, erst dort die Papiere und einklarieren. Und da sage ich, so wie du jetzt aussiehst, wie ein Waschbär mit schwarzen Ringen um die Augen herum, völlig fertig, habe mal so in den Taschenspiegel geguckt. Da musst du da erstmal dich stramm ziehen lassen von der Natur. Und ich habe in einer Ecke geankert, um erstmal in Ruhe alles auszubringen. Alles war nass, die ganzen Klamotten, es schwamm ja alles. Und da habe ich 3 Tage, ja, mich einigermaßen wieder erholt, bisschen was gegessen. Und meine Frau hatte mir eine Flasche Sekt mitgebracht. Da war ich schon nach 2, 3 Schlucken wirklich schon an zu tanzen. Konnte das überhaupt nicht ab. Aber wenn du Australien hast, bist du ja in Sicherheit. Hinterm Barriereriff. Die Verabredung war mit einem Filmschiff, die das Ganze mich an einigen Inseln dann gefilmt hatte. Die hatte ich ja jetzt 1 Woche, 2 Wochen überhaupt nicht mehr gesehen. Ich wusste nicht, dass die hinter mir von Vanuatu, ich bin ja noch in den neuen Hebriden gewesen, wo Captain Bly war, also die Reise geht ja viel länger. Und da bin ich losgesegelt und ich wusste nicht, dass die 2 Tage hinter mir auch segeln. Und die sind auch in diesen Sturm gekommen und haben einen schweren Einsteiger gehabt ins Achterschiff. Da schwamm alles und dann haben die Coast Guard angerufen und haben gesagt, der Captain Bly Germany, das war mein Rufname da, Captain Bly Germany, der ist bestimmt tot und sucht den mal und das kann der nicht überlebt haben, diesen Sturm und alles. Und dann haben die tatsächlich ein Suchflugzeug ausgeschickt in deren Richtung. Also erstmal hat der mich sofort gefunden, der umkreiste mich auch und der Pilot war am Winken, aber ich hatte kein Funkgerät, gar nicht, ich habe zurückgewunken, ich war also wieder okay. Das war kurz vorm Barriereriff und dann flog er nach Osten weiter. Ich sage, hey, jetzt fliegt er schon so weit nach Osten, um Drogenschmuggler oder so etwas aufzubringen. Nein, er flog zu der anderen Segeljacht und hat denen gesagt, ich habe ihn gefunden, der steht da am Mast ganz fröhlich und ist am Winken, er lebt, alles in Ordnung. Und dann ist er weggeflogen, das habe ich aber nicht mehr gesehen. Und nun wussten die ja genau, wo ich war, das hat er gesagt, den Standort. Und für die war klar, ich bin jetzt schon dort, ich bin in 3 oder 4 Tagen spätestens, bin ich in Cairns. War ich auch, aber um die Ecke, was keiner gesehen hatte, irgendwie an einer Bucht und habe mich erstmal ein paar Tage erholt, habe also erstmal Erholungsurlaub gemacht. Und ich wurde also an der ganzen Küste offiziell gesucht, was ich nicht wusste. Und als ich dann einigermaßen klariert war und mit meiner gelben Quarantäneflagge in Cairns eingelaufen ist, kamen die ganzen Segler entgegen, wo bist du gewesen und alle suchen dich hier an der Küste. Und ich sag, ich war hier am Kap und habe erstmal eine Flasche Piccolo leer gelutscht. Ja, dann hat sich's aufklariert. Und dann das Merkwürdige war, es hat so gestunken, die Stadt. Ich habe diese ganze, den Lärm, dieser Schock nach der langen Einsamkeit, nach dieser unglaublich intensiven Naturkur, war das wirklich ein Schock. Ich konnte nicht mehr schlafen, es war die Hölle. Die Nase, die Augen, ich brauchte sonst eine Lesebrille. Ich habe da so gelesen. Das hat sich sehr schnell wieder verschlechtert. Und auch hören. Ich meine, dass sich unsere Sinnesorgane bei dieser Einsamkeit, bei dieser Sache unheimlich renegiert haben. Das hielt nicht lange an. Aber ich habe bei dieser Reise Erfahrungen gemacht, die ich teilweise in der 10-jährigen Weltumsegelung nicht gemacht habe. Die totale Fixierung auf sich selbst. Wunderschön, einmalig, nicht wiederholbar. Ich bin auch nicht verrückt, das nochmal zu machen. Aber es war klasse.
Und wie nahe bist du Captain Bligh gekommen?
Sehr nah. Ich habe ja mit ihm dauernd diskutiert. Und ich muss sagen, mein Freund ist er nicht. Ist er nicht geworden. Ich habe alles über ihn gelesen. Er war ein Korinthenkacker, er war ein Pedant. Aber er war eine ganz klare Law-and-Order-Persönlichkeit. Also wer unter ihm fuhr, lernte unheimlich viel. Er war ein intelligenter Mensch. Er war fachkundig, was es heißt, kartografieren. Da war er ja schon gefahren und er war auch schon aus der Schule von James Cook. Da ist er ja als erster Offizier gewesen bei ihm und war auch schon den Leuten zugeneigt. Er hat auf dieser kleinen Bounty-Schaluppe wirklich den Überflieger gemacht. Er hat sich zurückgenommen. Er hat zum Beispiel ein System eingeführt, dass ein Seevogel in 18 Teile geteilt wird. Daher waren es ja nur noch 17. Und er hätte sich ja natürlich ein Keulchen nehmen können. Er als Captain darf natürlich als erster zu langen. Hat er nicht gemacht. Einer hat sich vor den Seevogel gestellt und hat dann nach hinten gegriffen und in die Matsche. Und ein anderer hat dann einen Namen gerufen, Captain Bligh, und er hat da eine Handvoll Innereien gekriegt. Er sagte, da ging es ihm 3 Tage sehr schlecht. Aber er hat sich mit in die Reihe gestellt. Und alle solche Sachen sind Hinweise, dass er sich um die Kranken gekümmert hat. Mit den letzten Brotkrumen und ein bisschen Wein und so weiter hat er diese Skorbut-Typen da einigermaßen hochgepäppelt, dass sie alle in Kupang Timor angekommen sind. Dort allerdings sind 3 Leute noch gestorben.
Von den Strapazen.
Ja, und Gelbfieber und den Tropenkrankheiten.
Wow, was für ein Abenteuer. Und da gibt es noch so viele weitere Geschichten, die noch gar nicht erzählt worden sind. Eine, ich muss nochmal nachfragen. Ich habe gehört, auf einer der Inseln musstest du eine Mutprobe durchstehen.
Ja, das ist eigentlich die Geschichte, die erklärt, warum ich so etwas mache.
Na, dann ist das doch die perfekte Quintessenz.
Ich kam auf die Insel Motulawa und ich wusste von seinen Unterlagen, Motulawa ist die Insel, die erst Captain Bligh auch entdeckt hat, eine Neuentdeckung. Und da ist er rumgesegelt. Ich musste dahin, um wieder auf seine Route zu kommen, denn ich war auch in Luganville, das ist ein Einklarierungshafen in Vanuatu. Also deshalb ist meine Reiseroute immer ein bisschen abgewichen. Aber nicht wichtig, ich bin dahin gekommen und als ich dort meinen Anker warf und dachte, ich gehe jetzt nicht mehr an Land, ist ja schon spät, ich hau mich mal hin und guck so und hatte ja noch genug Obst immer dabei. Ich bin ja immer reichlich beschenkt worden, vor allen Dingen mit Obst, Kokosnüsse, Bananen. Hinter mir war immer eine Fäulnisbakterien, Kielwasser. Ich habe alles über Bord schmeißen müsst, wer will denn 3 Kisten Apfelsinen essen? Das kann kein Mensch. Und so war das immer, dass sie mich da vollgeschüttet haben. Und während ich da so stehe, kommen im Auslegerkanu ein paar Jugendliche an und fragen dann, bist du der Captain Bligh Germany? Die haben das schon mich angepeilt, so ungefähr. Das muss er sagen, ja, sag ich, das bin ich wohl. Ja, sagen die, der Chief lässt fragen, ob du bereit bist, eine Proof of Courage, eine Mutprobe zu machen, wie es vor 200 Jahren üblich war, zur Zeit von Captain Bligh. Und das Schiff würde sich sehr freuen, wenn ich ja sage. Dann darf ich jetzt allerdings nicht an Land kommen, sondern erst morgen früh, dann werde ich abgeholt und dann wird er dieses Ganze erklären. Boah, sag ich, alles wunderbar. Ja, sag ihm mal, herzliche Grüße, ich freue mich drauf und dann kommt mal morgens an. Und die haben mich vom Boot abgeholt und ich übers Riff und plötzlich aus den Büschen sprangen die Leute, wie die dachten, dass sie vor 200 Jahren ausgesehen haben, mit irgendwelchen Sacklumpen umhängt, mit Asche eingeschmiert und Schweinefett und so weiter und mit Holzkeulen und so weiter umzingelten die mich, haben mich gefangen genommen. Und dann kam der Schief aus dem Gebüsch getreten und hat mich erstmal begrüßt und hat gesagt, also dieses, was wir jetzt machen, und ich bitte dich inständig, es wird dir nichts passieren, das mir Folge zu leisten, denn mein Großvater hat mir erzählt, was vor 200 Jahren üblich war. Alle sagen, dass alle Missionare und Besucher hier gleich in Suppentopf und getötet worden sind. Nein, hier auf dieser Insel war es für einen Gast, der ankam, notwendig, diese Mutprobe, die du jetzt erleben wirst, zu machen. Und wenn du die bestehst, hast du das Gastrecht, dann bist du sehr willkommen. Naja, sag ich, umbringen werde ich mich ja nicht. Und dann sind wir, das hat den ganzen Tag gedauert übrigens. Wir sind also hoch, da war eine große Klippe, das ist der Romeo und Julia Fels dort, da machen die immer Selbstmord, das geht so 300 Meter steil auf, ist nur auf Motulava, eine ganz riesensteile Klippe. Und da geht man hoch und jetzt sagt er, es ist so, dass der Besucher, und da steckt so viel drin in dieser ganzen Zeremonie, mit geschlossenen Augen auf den Abgrund, auf die Kante zugeht. Er wird von zwei jungen Leuten aus dem Dorf geführt. Aber er darf die Augen nicht aufmachen, weil er Angst hat, oh, wann kommt der Abgrund oder sonst was und will abhauen, sondern er begibt sein Leben in die Hände der Gastgeber. Mhm. Wenn er plinkert oder Angst kriegt und so, kann er gleich wieder wegfahren. Und dann, wenn du wirst schon angehalten oder aufgefangen und so weiter. Naja, ich sag, das können die sich ja nicht glauben, wenn ich hier im Abgesandter des Königs von Tonga hier, Captain Bligh Germany, den werden sie ja nicht plumpsen lassen. Und ich merkte schon, wie die plötzlich krampften so am Abend. Die hatten also mehr Angst als ich. Ich bin dann jetzt immer darauf zugeschritten und dann schrieb der, stopp! Ja, und dann stand ich und guckte runter und vor mir dieser tierische Abgrund und ganz weit draußen dieses Korallenriff, die Sandbänke dort von Motulava. Den Anblick werde ich nie vergessen.
Wie nah standest du dann dran an der Kante?
20, 30 Zentimeter. Die haben genau aufgepasst, wo ich dann stande und so. Die hätten auch nicht mich weitergehen lassen können. Also ich bin richtig in Trippelschritt auf das Verderben auf den Abgrund zugegangen. Aber dann kam es so, und jetzt musst du als Andenken einen Baum pflanzen, den hatten sie schon mitgebracht. Und dann wurde ein Gottesdienst gehalten, der Gott Qua angerufen und so weiter. Also das ging am Christentum ein bisschen vorbei. Und das ist ja der Bibelgürtel dort, ist es der umfangreichste ja, Religionsgürtel, den man sich vorstellen kann. Und dann ging's ins Dorf zur großen Feier und das war alles vorbereitet. Dann kamen die Tänze und ich saß da auf dem Thron als Gast und so war da bewirtet. Und der Chief war so stolz und sagte, es geht eigentlich gar nicht um dich, sondern es geht um mein Dorf, um meine Jugend hier. Die Leute, die lernen dadurch mal Geschichte kennen. Wenn ich ihnen das erzähle, hört ja keiner zu. Aber durch das, was wir heute gemacht haben, kennen Sie jetzt alle diese Geschichte? Die haben wir übrigens das erste Mal erzählt. Wir haben das noch nie vorher gemacht, weil ja kein Fremder hier so angekommen ist wie Captain Bligh. Und du bist ja nun aus der Zeit. Ja, und diese Geschichte hat ja noch ein Nachspiel. Erstmal, wie großartig die Leute sich verhalten, als sie tanzten. Und ich sag, warum haben die alle so mit Korallenkalk ihre Beine, Arme und sich ganz und gar den Körper in Ringelsocken, so die tanzenden Ringelsocken, habe ich sie genannt. Warum haben die das gemacht? Da sagt er, das werde ich dir erklären. Wenn die Königin, das ist die Korallenschlange, das ist so, die hat solche Ringe. Ja. Wenn die gesehen wird, muss das mir gemeldet werden. Und ich entscheide, Tabu oder nicht Tabu. Wenn ich ein Tabu ausspreche, heißt es, eine Meile von der Korallenschlange nach Süden, eine Meile nach Norden, darf weder gefischt noch betreten noch sonst etwas. Dann ist das eine geschützte Region. Das machen wir, wenn da Überfischung ist. Die meisten wollen ja gleich vom Dorf aus fischen und gehen ja nicht den weiteren Weg. Und das wird, dieses Tabu wird ausgesprochen bei diesem Tanz. Keiner im Dorf kann dann sagen, ich habe es nicht gehört. Und für mich so toll, wie die ihre Ressourcen schützen. Ja, das sind also Regeln, die wir hier natürlich parlamentarisch anders handhaben müssen. Aber wer immer meint, das sind eher primitive Leute oder das sind einfache, schlichte Seelen. Nein, da steckt ein enormes Wissen hin und ein großes Verhältnis zur Natur, während wir hier eine Naturentfremdung schon feststellen. Diese Menschen auf den Inseln, sie wissen um das, die begrenzten Ressourcen, was die Fische angeht, was die Pflanzen angeht und so weiter. Und dementsprechend müssen sie sich einrichten und dürfen eben auch nicht die Insel überschwemmen mit Überpopulation. Auch das wird geregelt. Ja, und das Ende der Geschichte ist eigentlich in Berlin. Da war die ITB, die große Tourismusbörse, und ich gehe dahin, war die Südseestände da waren und so, ah, Captain Blight Germany, ich kannte von Tonga einige, die sagen, hier ist also der Tourismusminister von Vanuatu aus Vila, aus der Hauptstadt, der ist gerade da, den musst du mal kennenlernen, ich mache artig meinen Diener da. Ja, was soll ich ihm sagen? Ich fragte ihn, ob er Moto Lava kennt. Ja, sagt er, den kenne ich doch in den Banks Islands oben. Ja, ich sage, wo Captain Blight diese Insel erst getauft hatte, nach seinem Gönner Sir Joseph Banks. Ja, 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 sagt er, toll. Und ich sage, kennst du auch die Proof of Courage, die Begrüßungszeremonie, die vor 200 Jahren auf den Banks Islands da stattfand? Nee, sagt er, was ist das denn? Und dann habe ich ihm diese Geschichte erzählt, die ich eben erzählte. Der kriegte den Mund nicht wieder zu. Der war nur noch am Staunen und so, ey, fuck, was ist denn hier los? Da komme ich in die modernste Stadt der Welt und höre die Urgeschichte von meiner Insel, die ich noch nie gehört habe. Das ist ja unglaublich. Und er war also völlig, völlig aus dem Häuschen. Er freute sich halb tot und er sagte, ich werde dem nachgehen. Und wenn es unwahr ist, was du da erzählst, wenn du das Ganze ausgedacht hast, dann wirst du von mir schon hören. Ich habe von ihm nichts gehört. Er hat wohl die Bestätigung gefunden.
Sehr schön, sehr, sehr schön. Da schließt sich dann der Kreis und es schließt sich auch die Kategorie. Wir kommen noch ein letztes Mal ins Logbuch.
Logbucheintrag.
Wir haben schon so viel gesprochen in den letzten drei Gesprächen, jetzt über die 10 Jahre Weltumsegung, um deine Wikinger-Tour, um die Tour Rapa Nui, wo du Schiffbruch erlitten hast. Du hast noch dazu, es ist ja ein Füllkrug, der sich niemals ganz leeren lässt, du hast den Camino de Cruces gemacht auf Piratenfahrten durch Panama.
Ja, das war auch.
Also es gibt unendlich viel zu erzählen. Jetzt haben wir dich auch schon ein bisschen kennengelernt und können vielleicht einschätzen, was für einen Typ du bist, um all diese Abenteuer zu erleben. Was mich interessieren würde, und das fragen sich vielleicht viele Leute, die das jetzt alles sehr, sehr spannend finden, was du in deinem Leben so erlebt hast. Welchen Preis hast du da vielleicht auch bezahlt?
Oh ja, das ist ganz klar. Alles hat seinen Preis. Und die Bindung zu Familie, zu Freunden aus der Kindheit, die ich nicht mehr pflegen konnte, die dann weggedriftet sind, da war ich natürlich auch uninteressant. Irgendwo sind die in ein Vereinsleben, in ihrem Privatleben weitergegangen, haben ihre Urlaube gemacht, wie jeder andere auch. Und diese Verbindungen sind natürlich verdriftet. Und auch mit der Familie bei vielen Feierlichkeiten, wo dieses Wir-Gefühl eben so ausgeprägt ist, da war ich wieder irgendwo hinterm Horizont. Also es ist ganz klar, Freiheit hat auch seinen Preis. Im Nachhinein würde ich es nochmal machen, 1000-mal ja. Aber einige Sachen, ja, würde ich vielleicht ein bisschen anders steuern. Aber im Nachhinein ist man ja immer schlauer. Das weiß ja jeder.
Du hast vorhin erzählt, dass du einige Tränen verloren hast, als du ganz alleine in der Bounty Bay saßt und an dein Leben zurückgedacht hast, was dann ja so hochkam, wo du nach innen geschaut hast und geschildert hast, dass es Situationen gab, die du bereut hast, wo du wirklich bitterlich geweint hast, weil du gesagt hast, boah, shit. Magst du mit uns teilen, was da vielleicht die Punkte waren, die dich besonders beschäftigt haben?
Familiäre Art, das ist einige Sachen. Nein, das möchte ich nicht teilen. Ich weiß aber, dass ich einen in meiner Klasse hab sitzen lassen, den ich vielleicht hätte retten können. Da hätte ich mich anders einsetzen können. Und ich war also doch sehr stark auf meine Schüler fixiert, um die zu helfen. Einige, also wo Fachlehrer dem glatt eine 5 gegeben hatte, und ich hätte also die Lehrer überzeugen müssen, dass sie die Zensur ein bisschen hochheben, und das ist mir nicht gelungen, und ich muss sagen, da habe ich mich auch mangelhaft eingesetzt. Das sind so Kleinigkeiten, aber es ist natürlich auch innerfamiliär, wo man auf Deutsch gesagt Scheiß gebaut hat.
Mhm. Konntest du, nachdem du das dort durchlebt hast, abschließen? War das so ein Prozess, wo du dann, nachdem du das quasi es dir wieder begegnet, bewusst geworden ist, und du das vielleicht nochmal durchlitten hast, dadurch aber auch auflösen konntest?
Ja, Klarheit. Also ein Seelensortieren. Ein Strukturieren der Vergangenheit, die einfach vielleicht in einen großen Beutel, in einen Eimer reingeschüttet worden ist, um das einmal ein bisschen aufzuräumen, mal nochmal nachdenken und so weiter. Was hast du dir damals gedacht dabei und wie hätte man es vermeiden können und so. Aber es ist geschehen, das muss man bloß sich hinter die Ohren schreiben, nie wieder. Mhm. Und einige Wege, die ich gegangen bin, waren total überflüssig, aber das ist ja immer in jedem Leben. Auf der anderen Seite, am Ende ist unendliche Dankbarkeit. Ich habe ein Leben bis jetzt geführt, das so reich war, so voller Begegnungen mit fantastischen Menschen, mit unglaublichen Landschaften, mit der großen Faszination der See. Da bin ich unheimlich dankbar. Also, dass in 80 Jahren solch eine Erlebnisfülle passt, hätte ich mir nie vorstellen können. Ich will ja noch ein bisschen weitermachen, klar. Aber eigentlich habe ich schon von den Erlebnissen 2 bis 3 Leben hinter mir.
Flaschenpost. Mich hat eine Flaschenpost erreicht. Und zwar von Burkhard höchstpersönlich. Nachdem er die ersten beiden Folgen gehört hat, hat er mich angerufen und hat gesagt, Chris, da gibt es eine Sache, die ist total in den Hintergrund gerückt, die ist mir aber super wichtig. Ich habe ihn dann gebeten, mir das Ganze nochmal als Flaschenpost zuzusenden. Und hier ist, was Burkhard unbedingt noch sagen wollte.
Durch die viele Medienpräsenz, die notwendig ist, wenn man seine Reisen auch finanzieren will, durch möglichst hohe Stückzahlen, Buchauflagen und so weiter, ja, kommt man sich manchmal vor, dass man die Erdachse ist, sehr viel Selbstbeweihräucherung dabei, und das Wichtigste wird eigentlich vergessen, die Partnerschaft, kurz die Liebe. Alle erfolgreichen Weltumsegler, die ich so kenne, haben im Hintergrund immer eine Frau, die letzten Endes für Ordnung sorgt, die die Fäden knüpft und das Ganze zusammenhält. In meinem Fall ist das genauso. Ich habe mit meiner damaligen Freundin Silke eine Atlantiküberquerung gemacht auf der Wikingerroute, und wir haben gemerkt, dass diese Härten der See für sie nicht das Richtige ist. Unsere Beziehung hat nicht gelitten, sie ist noch fester geworden. Und das ist das, was ich vielleicht als Mission weitergeben kann. Eine angeknackste Beziehung wird auf See nicht gekittet. Im Gegenteil, ein Ozean und die Wetterbildung sind wohl eine der härtesten Jury- oder Gerichtsverhandlungen, der man eine Beziehung aussetzen kann. Wer mit seinem Seelengepäck ja die Frustis aufbricht, wird Schiffbruch erleiden. Dieses Abenteuerleben, das ich führe, ist nur mit einem ausgeglichenen mentalen Haushalt möglich. So kann ich also voller Dankbarkeit sagen, dass nach den gemeinsamen Abenteuern, die darin gemündet haben, dass wir in Grönland geheiratet haben, meine Frau hinter meinen Abenteuern zu 100% steht. Sie ist mein mentaler Rettungsplatz, mein Ankerplatz, ohne den die Reisen gar nicht mehr möglich werden. Alles, was in der Vorbereitungsphase läuft, in der Nachbereitung, ja, das ganze Umfeld eines Abenteuers, das ist die Sache meiner Frau. Meine Erfolge sind zu mindestens 50%, wenn nicht mehr, die Erfolge meiner Frau, die Erfolge einer guten Beziehung. Ich bin ihr unendlich dankbar, was offiziell nie so richtig gewürdigt wird. Ich bekomme die Preise, das Schulterklopfen, sie ist im Hintergrund. Sie hat das auch nicht nötig, sie stellt sich auch nicht davor. Sie weiß von ihrer Position, was sie leistet. Ich kann immer nur wieder voller Dankbarkeit auf sie blicken. So viel zu meiner Frau, ein inniges Dankeschön. Und das Wichtigste für alle Nachahmer, denkt an eine gute Beziehung Ohne die ist solch ein Extremleben nicht möglich.
Ich denke, diese Flaschenpost spricht für sich und ich freue mich darauf, mit Burkhard noch einmal in die Kategorie Ebbe oder Flut zu gehen.
Ebbe oder Flut?
Du kennst es schon, entweder oder Fragen und ein paar Halbsätze. Bounty Bay oder Shangri-La?
Nein, zwischen Schiffen kann ich nicht wählen. Beide sind so wichtig. Bounty Bay, ja. Shangri-La, ja. Da gibt's kein Oder, leider.
Okay, das muss ich akzeptieren. Ruhiges Fahrwasser oder Wind und Welle?
Wind und Welle.
GPS oder Sterne?
GPS. Wenn die Frage in die Navigation geht, GPS.
Du wirkst sehr unzufrieden mit deiner Antwort.
Ja, weil die Sterne natürlich, wenn sie gemeint sind, sehe ich mich natürlich da sitzen und abends in die Sterne und die Sternschnuppen bewundern. Ich habe ja immer jeden Abend ein Feuerwerk da im Passat. Es ist eigentlich faszinierend und da kann ich nur sagen, ja, ist doch viel toller. Ist eine Kunstwelt, aufs Handy zu gucken, auf den Navigator. Also, aber es ist die Sicherheit überhaupt, dass heute die Satelliten für uns die Standortbestimmung übernehmen.
Südsee oder Ostsee?
Südsee.
Der größte Irrtum über eine Weltumsegelung ist?
Dass sie sehr billig ist, dass sie so preiswert ist.
Dabei hast du doch eigentlich erklärt, dass ihr es geschafft habt.
Ich noch, aber ich beziehe das Weltumsegeln auf die heutige Zeit.
Meinst du, das wäre heute nicht mehr möglich?
Nein, für dies Geld nicht. Und die ganze Einstellung der besuchten Länder ist anders, weil wir ganz normale, mehr oder weniger normale Touristen sind. Darf ich die Frage nochmal sagen? Ich wollte noch eine zweite Antwort dazu geben.
Mhm. Soll ich nochmal die Frage stellen?
Ja.
Der größte Irrtum über eine Weltumsegelung ist?
Dass sie Probleme löst, die man mitgenommen hat von Land. Erst muss man seinen Seelenschmerz und sein Problemgepäck abwerfen an Land und dann lossegeln und nicht versuchen, seinen Problemen zu entfliehen. Eine Weltumsegelung ist keine Fluchtmöglichkeit.
Sehr spannend. Du hast eben schon gesagt, du hast jetzt 80 Jahre gelebt und fast Erfahrungen für 3 Leben gesammelt. In welchem Alter warst du am glücklichsten?
Ich glaube, um die 40 herum. Das ist das Jahrzehnt, wo ich körperlich fit wie Turnschuh war und wo ich eigentlich die größten und stärksten Begegnungen hatte. Auch aufgrund dieser Leistung, weil ich mit den Polynesiern getaucht habe und ich bin da freitauchend auf 20 Meter spielend runtergegangen und habe da unten die Lobster rausgezogen. Dadurch kam diese Verbindung zustande. Also ich glaube, ab 50, 60 fing dann schon langsam an, der Kalk aus der Hose zu bröseln. Das hatte dann schon eine eigene Problematik, wenn man nicht mal ganz so fit ist wie die jungen Leute, mit denen man sich abgibt.
Welche Abenteuer fielen in die Zeit, wo du 40 warst? Plus, minus?
Das war die Weltumsegelung und die Hochzeit, über die ich ja nicht gesprochen habe, denn ich habe ja auf einer Wikingerkirche in Grönland geheiratet, als erster seit 1400, muss ja wieder so ein Klops kommen. Das war natürlich die Zeit, dass ich meine Jugendliebe entdeckt habe und die dann in einer Wikingerkirche, der erste, die ja denkmalgeschützt ist, wieder aktiviert habe, diese Kirche, durch meine Hochzeit. Es war unglaublich, es war magisch.
Wie schön. Du klingst sehr zufrieden mit all dem, was du erlebt hast. Trotzdem möchte ich fragen, wenn ich in meinem Leben etwas anders machen könnte, dann?
Früher lossegeln.
Worauf ich besonders stolz bin, ist?
Dass ich den Bogen von einem Abenteuer, von einem Seemann wieder geschafft habe zum Pädagogen, der ich heute bin.
Ablegen oder ankommen?
Ankommen ist schöner.
Burkhard, wir haben heute 3 Folgen aufgenommen. Du hast wirklich großartig durchgehalten und du hast mich mehrfach mit dem berührt, was du erzählt, was du erlebt hast. Und dementsprechend sind wir auch jetzt am Ende unserer Gespräche angekommen. Ich bin dir von Herzen dankbar für alles, was du geteilt hast und wünsche dir, dass zu den 3 Leben, die du in diese 80 Jahre reingepackt hast, in den nächsten Jahren noch ein 4. dazukommt, was dich mindestens weiterhin so erfüllt und so spannend ist und ganz besonders sticht heraus. Das habe ich jetzt hier auch erlebt, als ich dich in deinem Zuhause besuchen durfte und dem, was drumherum passiert, wie sehr du dich für andere Menschen einsetzt und ja, dass du diesen pädagogischen Weg, den du auch gerade jetzt nochmal erwähnt hast, auch so weitergehen kannst und der dir viel Glück und Freude bereitet. Vielen Dank.
Ich danke auch.
Das war Burkhard Pieske, ein zutiefst beeindruckender Seemann und Abenteurer. Über die 3 Folgen hat er mich immer wieder erstaunt und mir tatsächlich auch in manchen Bereichen ganz schön die Augen geöffnet. Welche Lebensentscheidungen dahinter stecken, um zum Abenteurer zu werden? Wie man sich finanziell managt, dass ein bescheidenes Leben nicht nur eine Hürde darstellt, sondern an manchen Bereichen auch Türen öffnet. Denn, wie sagte er nicht so schön, Eleganz schafft Distanz. Natürlich ist da kein Weg der bessere oder schlechtere, aber sich bewusst zu fragen, welchen Weg möchte ich eigentlich gehen, das finde ich dann doch ziemlich spannend. Ja, und nach diesen 3 Folgen frage ich mich natürlich, was kann man Burkhard zurückgeben? Dafür, dass er uns an diesem einen Abend so lange erzählt hat, dass daraus 3 Folgen Podcast geworden sind. Und ich glaube, am ehesten kann man ihm eine Freude machen, indem man sein Projekt Euroviking unterstützt. Hört euch also gerne nochmal die 1. Folge mit Burkhard Pieske an. Da wird dieses Projekt weit und breit aufgerollt. Und ihr findet hier auch nochmal in den Shownotes die Möglichkeit, wie ihr das Ganze unterstützen könnt. Entweder dadurch, dass ihr selber mitmacht und dieses Projekt fortführt, oder aber durch Spenden, die natürlich immer benötigt werden, wenn es um solche großartigen Projekte geht. Ich hoffe, diese Folge hat dir gut gefallen, hat dich vielleicht auch inspiriert. Und wenn dem so war, dann freue ich mich riesig darüber, wenn du dem Podcast eine gute Bewertung dalässt. Auf Spotify zum Beispiel kann man dem Podcast 5 Sterne geben. Falls du ihn bei iTunes hörst, kannst du dort neben den Sternen auch eine schriftliche Bewertung dalassen. Und das geht nicht nur darum, dass ich das Feedback bekomme, sondern vor allem darum, dass die Algorithmen auf den entsprechenden Seiten feststellen, oh, der Podcast, der kommt ja richtig gut an. Dann fangen sie nämlich auch an, immer mehr Leuten diesen Podcast vorzuschlagen. Und die Geschichten von den Helden der Meere werden immer mehr Menschen erzählt. Das liegt mir natürlich sehr am Herzen, deswegen würde ich mich da über eine gute Bewertung freuen. Und natürlich habt ihr immer die Möglichkeit, diesen Podcast auch zu teilen und weiterzuempfehlen. Und ich weiß, viele von euch machen das schon. 2023 gehörte Helden der Meere zu den Top 1% der am meisten geteilten Podcasts weltweit auf Spotify. Das finde ich ganz beachtlich und da wünsche ich mir natürlich, dass das auch so bleibt. Dementsprechend, falls diese Folge irgendeiner Person besonders gut gefallen könnte, die dir jetzt gerade in den Kopf kommt, dann freue ich mich, wenn du diesen Podcast mit ihr teilst. So, das war's von dieser Folge. Wir hören uns in 14 Tagen wieder bei der nächsten Episode von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.